Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Geräusch klingt spacig und da gehört es auch hin, denn so klingt der Testlauf einer Höhenforschungsrakete mit Hybridantrieb, die ein deutsches Start-up-Unternehmen in der kommenden Woche in den Himmel über Australien schicken will. Zuerst unternehmen wir hier in Forschung aktuell aber eine kurze Reise in die griechische Mythologie. Als die alten Griechen die Chimäre erdachten, setzten sie ihrer Fantasie keine Grenzen, vor allem keine Artgrenzen. So beschrieben sie ein Mischwesen mit dem Kopf eines Löwen, einem Ziegenbock in der Mitte und einem Drachen am Körperende. Chimären galten lange als reine Fabelwesen. Inzwischen werden sie im Rahmen der Stammzellforschung allerdings gezielt erzeugt. Mischwesen, die Zellen unterschiedlicher Arten enthalten können im selben Organismus. In der Fachzeitschrift Cell stellen jetzt zwei Forschungsteams eine solche Chimäre vor. Eine Maus mit Rattenzellen im Gehirn. Wie das überhaupt möglich ist und welche Erkenntnisse sich Forschung und Medizin davon in Zukunft versprechen, das hat mein Kollege Michael Lange recherchiert, der jetzt bei mir im Studio ist. Michael, wie sieht dieses im Labor erzeugte Mischwesen denn eigentlich aus? Halb Maus, halb Ratte?
Nein, man könnte vielleicht sagen, eine Maus mit einem Schuss Ratte, aber das gilt auch nur auf Zellebene, das kann man nicht sehen. Wenn man sich das Tier anschaut, dann ist es tatsächlich eine Maus und sieht auch nur aus wie eine Maus. Aber wenn man dann zum Beispiel ins Gehirn schauen könnte, dann würde man sehen, da sind einige Rattenzellen und die sind für einen Teil der Wahrnehmung dieses Tieres verantwortlich, in diesem Fall fürs Riechen, weil die Mäuse den Geruchssinn verloren haben, bekommen sie ihn durch die Rattenzellen zurück.
Wie genau sind diese Mischwesen, diese Chimären entstanden?
Ja, jetzt kommt ein richtig schön kompliziertes Wort, durch Blastozystenkomplementierung. Also Blastozyste erkläre ich kurz, das ist ein frühes Embryonalstadium, gibt es auch beim Menschen, gibt es auch bei der Maus, das ist erst wenige Stunden oder Tage alt, kleiner als ein Millimeter, also nur mit einer guten Lupe zu sehen, kugelförmig und daraus entstehen die verschiedenen Zellen, aus denen sich später der ganze Körper entwickelt. Und die Forschungsteams, das sind zwei aus den USA, die haben Stammzellen von Ratten in eine Blastozyste von Mäusen hineingepflanzt. Und aus diesen Stammzellen sind dann Nervenzellen entstanden. Und die haben dann im Mäuseembryo und dann später in der Maus bestimmte Funktionen übernommen. Einige sind zu Zellen des Vorderhirngewebes geworden und eben andere tatsächlich zu Zellen, die Gerüche wahrnehmen können.
Wie zeigen sich denn die Funktionen dieser Rattenzellen im Mäusegehirn?
Ja, das wurde mit einem relativ einfachen Test untersucht. Die Mäuse mit der Genveränderung, die konnten nicht riechen. Wenn zum Beispiel einer von den Forscherinnen da kleine Kekse im Käfig versteckt hat, zum Beispiel unter so einem Mäusestreu, dann sehen die Mäuse die nicht, die können die aber riechen. Also die Mäuse haben unglaublich gute Nase, aber die Mäuse mit dem Gendefekt riechen diese Kekse nicht. Die Mäuse aber, die Rattenzellen im Körper haben, die konnten diese Kekse riechen, also hatten sie ihren Geruchssinn zurückgewonnen und daraus schließt man, dass tatsächlich die Zellen im Gehirn von Ratten und Mäuse zusammengearbeitet haben. Da gibt es Synapsen, also Schaltstellen im Gehirn und da müssen diese beiden Zelltypen zusammengekommen sein. Ein Wissenschaftler, Rüdiger Bär vom Leibniz-Institut für Primatenforschung in Göttingen, der hat es so formuliert: Gewissermaßen roch die Maus das Futter mit einer Rattennase.
Was bringt diese Forschung, beziehungsweise was soll sie in Zukunft bringen, vielleicht auch für die Medizin?
Ja, die Frage stellt sich bei dieser Forschung, denke ich mir, ganz besonders. Wissenschaftler sagen, dass es schon ganz wichtig ist, um die Zusammenarbeit von Nervenzellen im Gehirn zu verstehen. Wie arbeiten fremde Zellen in einem erkrankten Gehirn? Das lässt sich so herausfinden. Ob das dann auch auf den Menschen übertragbar ist, ist allerdings fraglich. Ein Teil der Autoren dieses Papers in Cell arbeitet in einem chinesischen Primatenzentrum. Da sieht man schon, es könnte auch um Anwendungen am Menschen gehen. Ob es aber wirklich um die Transplantation von Tierzellen in Menschen geht, das ist sehr fraglich. Die Xenotransplantation verfolgt heute ganz andere Ansätze. Da steht eigentlich die genetische Veränderung von Tierorganen im Vordergrund und nicht dieser Mischmasch verschiedener Arten.
Mhm. Dann zum Schluss noch der Blick auf die Ethik. Ist es ethisch überhaupt vertretbar, mit so einem Mischwesen die natürlichen Artgrenzen ja irgendwie ein Stück weit schon außer Kraft zu setzen?
Ja, die Ethiker geben da keine einfachen Antworten. Die sagen, Wenn es um eine Verhaltensänderung der Tiere geht, und da denke ich, kann man bei einem Eingriff ins Gehirn und bei einer Wirkung auf die Wahrnehmung durchaus von ausgehen, dann ist das durchaus zu diskutieren. Aber über das Bewusstsein der Tiere lässt sich halt sehr wenig sagen. Und einige meinen auch, es sei durchaus akzeptabel, wenn es um hochrangige Forschungsziele geht. Ganz anderes, wenn es um Mensch-Tierwesen geht. Das ist die Situation eindeutig, das widerspricht der Menschenwürde und da haben sich auch schon verschiedene Ethikerkommissionen gegen ausgesprochen.
Mausgehirn mit Rattenzellen, Michael Lange über die Forschung an Chimären und den wissenschaftlichen Nutzen dahinter. Jeden Tag sterben auf der Erde etwa 150 Arten aus. Tiere und Pflanzen, deren Lebensraum vom Menschen zerstört wird, die unter dem Klimawandel, Giften und Umweltverschmutzung leiden. Inzwischen gibt es viele Maßnahmen, die die Ökosysteme schützen und den Verlust der Artenvielfalt stoppen sollen. Wie wirksam solche Schutzprogramme insgesamt über die Zeit sind, ist aber oft nicht klar. Im Fachjournal Science macht jetzt eine Überblicksstudie Hoffnung. Sie weist darauf hin, dass 2/3 der untersuchten Naturschutzmaßnahmen tatsächlich einen positiven Effekt haben. Monika Seinsche mit den Einzelheiten.
Penny Langhammer von der Arizona State University und ihre Kolleginnen haben sich sehr viele Studien angeschaut. Insgesamt waren es 30.000 Arbeiten zur Wirkung von verschiedensten Naturschutzmaßnahmen überall auf dem Planeten auf einzelne Arten, ganze Ökosysteme oder die genetische Biodiversität. Daraus suchten sie diejenigen heraus, bei denen verschiedene Szenarien miteinander verglichen worden waren. Also, was passiert im Laufe der Zeit, wenn man etwas tut und was passiert, wenn man nichts tut? Übrig blieben 186 Arbeiten, die unterschiedliche Zeiträume abdeckten. Diese analysierte das internationale Forscherteam dann genauer.
We found that not only does conservation action work most of the time.
Wir fanden heraus, dass 2/3 aller Naturschutzmaßnahmen erfolgreich sind. Das heißt, sie helfen den Tieren oder Pflanzen wesentlich mehr, als wenn man nichts tut. Und das gilt für ganz viele verschiedene Maßnahmen. Für Schutzgebiete selbst, aber auch für die Kontrolle invasiver Arten, für die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen außerhalb von Schutzgebieten und auch für das nachhaltige Management von Ökosystemen. Und selbst wenn einzelne Maßnahmen nicht funktionieren, haben sie oft positive Effekte. Vor der Küste Australiens zum Beispiel ist ein Meeresschutzgebiet für Seepferdchen eingerichtet worden. Die Seepferdchenpopulation ist dadurch leider nicht angewachsen, aber dafür wuchs die Zahl ihrer Fressfeinde. Ganz viele verschiedene Fischarten und Oktopusse profitieren jetzt von diesem Schutzgebiet.
Ganz besonders effizient waren der Meta-Analyse zufolge Maßnahmen, deren Ziel die Kontrolle oder das Management invasiver Arten war. So wurden zum Beispiel auf 2 Inseln vor der Küste Floridas Waschbären und eingeschleppte Schweine zurückgedrängt. Dadurch erholten sich die Bestände von unechten Karettschildkröten und Antillenseeschwalben, denn sowohl Waschbären als auch Schweine fressen die Eier dieser beiden Arten. Josef Settele ist Biodiversitätsforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ. Er war nicht an der Studie beteiligt.
Also zuallererst finde ich die Studie von Langhammer und Kollegen und Kolleginnen eine sehr mutmachende Studie eigentlich letztlich, weil sie belegt, dass die Maßnahmen für den Schutz der Natur doch in vielen Fällen sehr positiv sind. Also positiv, als wenn wir nichts machen würden. Das ist immer der Vergleich, den wir ziehen müssen. Machen wir was, dann machen wir nichts. Und man klagt ja gerne darüber, dass es alles ist so schlecht irgendwie. Die Frage ist immer die, wäre es denn besser, wenn wir nichts machen würden? Das ist eben nicht der Fall.
Überrascht war Josef Settele von dem hohen Anteil an Studien, die auch einen absolut positiven Effekt zeigten, bei denen sich die Situation durch die Eingriffe also nicht nur weniger stark verschlechterte als durch Nichtstun, sondern die zu einer wirklichen Verbesserung der biologischen Vielfalt führten. Einig sind sich Josef Settele und Penny Langhammer aber darin, dass die bisherigen Naturschutzmaßnahmen nicht ansatzweise ausreichen, um das Artensterben aufzuhalten. Die Investitionen in Schutzprogramme müssten weltweit massiv hochgefahren werden, sagt Penny Langhammer.
Wir hoffen, dass unsere Studie Regierungen, die Zivilgesellschaft, aber auch Privatleute und Firmen dazu inspiriert, Naturschutz ernst zu nehmen und zu sehen, welchen Nutzen er uns Menschen bringt. Wir brauchen einen wirklichen Fortschritt bei der Finanzierung von Naturschutzprojekten. Und gleichzeitig müssen wir aufhören, Geld in Dinge zu investieren, die der biologischen Vielfalt schaden.
investing in things that are harmful to biodiversity.
Naturschutzmaßnahmen wirken, das legt zumindest eine Studie nahe, über die Monika Seinsche berichtet hat. Wenn derzeit jemand aus Europa einen Satelliten ins All bringen möchte, dann gibt's ein Problem. Die altgediente Ariane 5 Trägerrakete ist seit kurzem im Ruhestand. Ihre Nachfolgerin Ariane 6 ist noch immer nicht einsatzbereit und die Vega-Rakete kämpft mit technischen Problemen. Kein Transportmittel in den Weltraum also. Diese Lücke wollen gleich mehrere Hersteller von Kleinraketen füllen. Eines von drei Unternehmen aus Deutschland ist die Firma High Impulse. Am kommenden Montag will sie eine erste Höhenforschungsrakete in Australien starten und das mit einer ziemlich unkonventionellen Technik. Karl Urban hat die Ingenieure in Schwaben besucht.
Hier haben wir jetzt unsere Produktionshalle.
Christian Schmierer führt durch eine Halle in Neuenstadt nördlich von Heilbronn. Hier bauen Arbeiter Höhenforschungsraketen zusammen. Das erste 14 Meter lange Exemplar ist bereits auf dem Weg nach Australien, wo die Rakete in Kürze abheben soll. High Impulse ging vor über 15 Jahren aus einem Studentenprojekt an der Universität Stuttgart hervor. Heute hat die Firma, eine Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 60 Angestellte und ist eines von drei deutschen Start-ups, die derzeit eigene Raketen entwickeln. Doch High Impulse macht etwas anders als die Konkurrenz. In ihrem Treibstoff steckt vor allem Paraffin, also haushaltsübliches Kerzenwachs.
Genau, hier sieht man jetzt einfach, das ist einfach Hohlzylinder.
Der Treibstoffblock sieht tatsächlich aus wie eine dunkelgraue Kerze. Allerdings ist er gut 40 cm breit und hat ein armdickes Loch in der Mitte.
In der Mitte strömt dann der Sauerstoff durch oder die Flammenzone und es brennt von innen nach außen ab.
High Impulse baut eine Hybridrakete. Der Paraffintreibstoff ist fest. Erst im Moment der Zündung wird flüssiger Sauerstoff durch das Loch in der Mitte geleitet. Hier wird der Treibstoff gezündet und wird wie das Wachs einer Kerze erst einmal flüssig, erzählt Firmengründer Mario Kobalt.
Und da fängt es dann an, schon zu eine flüssige Oberfläche zu bilden. Und wenn man dann einen Verbrennungsstrom hat, der schnell genug ist, dann erhält man in dieser flüssigen Schicht sogenannte Instabilitäten, was aber was Gutes ist, weil daraus bilden sich dann Tropfen und die helfen dabei, dass das Paraffin noch schneller quasi verdampft und sich von der Oberfläche löst.
Damit sei die Raketenstufe, anders als reine Feststoff- oder Flüssigtriebwerke, inhärent sicher. Denn in einer Hybridrakete kann, wie bei einer Kerze, nur das frisch verdampfte Paraffin überhaupt brennen. Der gesamte Treibstoff könne deshalb nicht auf einmal explodieren und der Stoff sei völlig ungiftig. Am Boden hat das Team sein Triebwerk bereits vielfach getestet. Paraffin hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Kerosin. Es brennt in seiner reinen Form zu schnell ab. Deshalb muss die Verbrennung mit einigen chemischen Zusätzen gebremst werden. Es gibt trotz alledem immer wieder Zweifel am Erfolg ihres Ansatzes, sagt Christian Schmierer.
Wir waren am Anfang mit allerlei Vorurteilen gegenüber unseren Technologien konfrontiert. Von anderen Unternehmen, von Institutionen, von Forschungsinstitutionen, die eben gesagt haben, ja, Hybridtriebwerke sind doch traditionell eher schlecht. Und es stimmt aber halt einfach nicht, weil sie einfach auf falschen Annahmen basiert.
Wer am Ende Recht behält, wird die Praxis zeigen. Ziel des jetzt anstehenden Erstflugs in Südaustralien ist es, eine suborbitale Höhe von 50 Kilometern zu erreichen. Wenn das klappt, will die Firma für die Grundlagenwissenschaft und für Forschungsprojekte der Rüstungsbranche in die Hochatmosphäre starten. In 2 bis 3 Jahren soll dann die erste Hybridrakete bis zu 600 Kilogramm Nutzlast in eine niedrige Umlaufbahn von 400 Kilometern Höhe bringen. In dem geplanten 3-stufigen Träger sollen mehrere Paraffintriebwerke gekoppelt werden. 2 andere deutsche Raketen-Startups wollen dagegen schon dieses Jahr ihre Erstflüge in die Umlaufbahn absolvieren. Die Ingenieure von High Impulse sehen das gelassen.
Wir werden sehen, die anderen orbitalen Flüge sind am Ende wahrscheinlich auch nur suborbital, weil eben bei so einem komplexen System viele Risiken sind, dass beim Erstflug nicht alles klappt. Und wir möchten dieses Risiko für den ersten orbitalen Versuch reduzieren, indem wir jetzt schon alle Subsysteme auf der suborbitalen Rakete testen.
Karl Urban über die Höhenforschungsrakete des Unternehmens High Impulse, die kommende Woche zum ersten Mal starten soll. Am vergangenen Mittwoch war der Tag gegen Lärm. Er soll auf Lärm als unterschätzte Gesundheitsgefahr hinweisen, die Herzinfarkte und viele andere Krankheiten begünstigt. Dass nicht nur Menschen darunter leiden, sondern auch Vögel, zeigt jetzt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science. Demnach stören Straßengeräusche schon im Ei die Entwicklung und die Folgen sind ein ganzes Vogelleben lang zu spüren. Volkert Wildermuth hat genau hingehört.
Das sind Zebrafinken. Ihr Nachwuchs belauscht das Gezwitscher schon im Ei. Das konnte die Biologin Milene Mariette von der Deakin University im australischen Melbourne schon vor einigen Jahren nachweisen. Für die aktuelle Studie beschallte sie erst die Eier der Zebrafinken im Inkubator mit Verkehrslärm und später auch die Küken, die sie dafür nachts aus dem Nest nahm.
Aus den beschallten Eiern schlüpften seltener Junge. Die Embryos starben also häufiger ab und nach dem Schlüpfen wuchsen sie langsamer.
Eier und Küken, die statt dem Verkehrslärm Zebrafinken-Gezwitscher in gleicher Lautstärke hörten, entwickelten sich dagegen normal. Eine Analyse der Zellen und des Blutes der mit Verkehrslärm beschallten Tiere ergab viele Anzeichen für biologischen Stress. Die Folgen zeigten sich noch Jahre später, als die Vögel längst mit Artgenossen in großen Volieren lebten.
Wir ließen sie einfach ihr Ding machen. Sie konnten sich paaren, wie sie wollten. Aber Vögel, die im Ei Verkehrslärm ausgesetzt gewesen waren, legten selbst Eier, aus denen seltener Küken schlüpften. Sie hatten nur halb so viele Nachkommen. Das ist ein deutlicher Effekt, 3 Jahre später.
Es war schon länger bekannt, dass Vögel in der Stadt weniger Nachwuchs bekommen. Aber das wurde meist damit erklärt, dass der Lärm die Eltern stört. Jetzt ist klar, der Lärm hat auch einen direkten Einfluss auf die Vogelembryonen im Ei. Der Bioakustiker Hans Slabbekorn von der Universität Leiden, der nicht an der Studie beteiligt war, hält das Ergebnis für bemerkenswert. Während das Zwitschern der Artgenossen offenbar nicht stört, schadet ihnen der gleichlaute Verkehrslärm.
Da sind viele Frequenzen enthalten. Es wird lauter und leiser. Es ist unvorhersagbar. Das Gehirn hört da die ganze Zeit hin. Wir konnten in mehreren Tierarten und beim Menschen zeigen, dass das die geistige Leistungsfähigkeit einschränkt.
Schulkinder in den Einflugschneisen von Flughäfen lernen zum Beispiel deutlich langsamer. Und in Vierteln mit viel Verkehrslärm kommt es häufiger zu Fehlgeburten. Das wurde bislang mit dem Stress der Schwangeren erklärt. Aber auch menschliche Embryonen reagieren bereits im Mutterleib auf ihre akustische Umwelt. Deshalb geht Hans Slabbekorn nach der Zebrafinkenstudie davon aus, dass Verkehrslärm auch bei Menschen direkt negative Auswirkungen auf den ungeborenen Nachwuchs haben könnte. Sorgen bereitet ihm auch die akustische Umgebung in den Brutkästen für Frühgeborene.
Darin ist es unglaublich laut wegen der Lüfter und der Alarmsysteme. Zusätzlich werden darin noch bestimmte Frequenzen verstärkt.
Hans Labekorn selbst und andere wissenschaftliche Gruppen versuchen schon seit einiger Zeit, die Brutkästen für die Frühgeborenen auch akustisch zu verbessern. Dabei sollen die Kinder nicht nur besser vor Lärm geschützt werden, genauso wichtig sei es, ihnen die normalen Laute der Mutter zu übermitteln.
Das wäre einfach und billig umzusetzen und es könnte einen großen Einfluss haben. Der Brutkasten ersetzt die Gebärmutter, aber entfernt auch die Mutter. Akustisch könnten wir sie direkt hereinholen.
Denn es ist gut belegt, dass die Laute der Mutter für die werdenden Babys wohltuend sind. Genauso wie das Gezwitscher der Zebrafinken für die Küken im Ei.
Lärm beeinträchtigt die Entwicklung von Vögeln und Menschen von Beginn an. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Und hier geht es weiter mit Friederike Walch-Nasseri und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Der menschengemachte Klimawandel hat extreme Regenfälle im Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten begünstigt. Darauf weisen Analysen der Forschungsinitiative World Weather Attribution hin. Am 14. und 15. April hatte es in der Region starke Regenfälle gegeben. Den Berechnungen zufolge wäre der Extremregen in einem 1,2 Grad kühleren Klima um 10-40% schwächer ausgefallen. Regenfälle im Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind insgesamt selten, können aber vereinzelt heftig ausfallen. Die Forschenden weisen darauf hin, dass Durchschnittsberechnungen für Niederschlag in der Region deshalb weniger aussagekräftig sind. Dennoch zeigen die Modellrechnungen in diesem Fall einen eindeutigen Einfluss menscheninduzierter Klimaeffekte.
Kürbisse und Rosen sind enger verwandt als bislang vermutet.
Das zeigt die bisher umfassendste Studie zu Pflanzengenomen im Fachmagazin Nature. Ein internationales Forschungsteam hat dafür Proben von rund 10.000 Blütenpflanzen und 200 Fossilien analysiert. Das Ergebnis ist ein ausführlicher Stammbaum der untersuchten Pflanzen, der in Zukunft alle 330.000 Blütenpflanzen umfassen soll. Die Forschenden waren unter anderem überrascht, dass Kürbisgewächse eng mit Rosengewächsen verwandt sind. Bisher war man davon ausgegangen, dass Kürbisse eine enge genetische Verbindung zu Buchen haben.
Seltene Färbungen helfen dem Kuckuck bei der Fortpflanzung.
Laut der Studie im Fachmagazin Science Advances ist eine Genmutation bei den Kuckucksvorfahren für die Farbausprägung der Weibchen verantwortlich. Während alle männlichen Tiere und auch die meisten Weibchen ein gräuliches Gefieder haben, gibt es einige Kuckucke mit rötlicher Färbung. Das internationale Forschungsteam geht davon aus, dass die weniger verbreitete Färbung den Kuckucken einen Vorteil verschafft. Denn die Wirtsvögel haben im Laufe der Zeit dazugelernt und entlarven die gräulichen Kuckucksweibchen oftmals, bevor sie ihr Ei in das fremde Nest legen können.
Allein der Anblick von Essen kann den Stoffwechsel in Gang bringen.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie mit Mäusen im Fachmagazin Science. Forschende aus Deutschland und der Schweiz haben dafür hungrigen Mäusen Futter vor die Nase gesetzt, ohne dass die Tiere tatsächlich fressen konnten. Anschließende Untersuchungen zeigten, dass allein Geruch und Anblick des Futters ausreichten, um Mitochondrien in der Leber der Tiere zu aktivieren, die für die Energieversorgung der Zellen zuständig sind. In den Mitochondrien der Mäuse regulierte die Aussicht auf Nahrung ein Protein, das auch mit der Insulinsensitivität in Verbindung steht. Die Forschenden hoffen deshalb auch, dass die Erkenntnisse in Zukunft neue Behandlungsoptionen für Typ-2-Diabetes ermöglichen.
Hunderte Helfende haben 130 gestrandete Grindwale zurück ins offene Meer befördert.
Insgesamt 160 Tiere waren gestern an der australischen Westküste, rund 250 Kilometer südlich von Perth, gestrandet. Stundenlang haben Artenschutzbeauftragte, Tierärztinnen und Tierärzte sowie hunderte Freiwillige die Tiere gestützt und vorsichtig zurück ins tiefere Gewässer transportiert. Der Großteil der Tiere hat es nun wohl erfolgreich zurück ins offene Meer geschafft. Bislang sind die Wale wohl nicht erneut gestrandet. Rund 30 Tiere konnten nicht gerettet werden. Die Kadaver hatten schnell größere Raubfische angelockt.
Sternzeit, 26. April. Magdalena Zeger, die erste Astroautorin. Ihre Kalender listen die Mondphasen auf, den Lauf von Mond und Planeten durch die Tierkreiszeichen, Namenstage, astronomische Ereignisse wie Sonnenfinsternisse und vieles mehr. Magdalena Zegers Schriften sind die ältesten bekannten Fachbücher, die eine Frau geschrieben hat. Vier Kalender und Begleitbücher für die Jahre 1561 und 63 sind erhalten. Die in Hamburg gedruckten Werke sind alle in niederdeutscher Sprache verfasst. Die genauen Lebensumstände der Autorin sind unbekannt, ebenso wie sie ihre astronomischen Kenntnisse erlangt hat. Gemeinsam mit ihrem Mann, einem Mediziner aus Kleve, lebte sie in Marburg, Goslar und Kopenhagen. Dort gehörte Magdalena Zeger offenbar zum Kreis um die dänische Königin Dorothea, die später als Witwe auf Schloss Kolding in Jütland zog. Dort verbrachte auch Magdalena Zeger viele Jahre und verfasste die Kalender, für die sie umfangreiche Berechnungen mit Logarithmentafeln angestellt hat. Die wenigen Schriften wurden vor gut 100 Jahren von einem Rostocker Bibliothekar entdeckt. Das Papier offenbar nicht verkaufter Exemplare war als Füllmaterial für Einbände anderer Bücher verklebt. Daher sind die Buchseiten stark beschnitten, lassen sich aber weitgehend rekonstruieren. 1568 ist Magdalena Zeger in Kolding gestorben, im Alter von etwa 77 Jahren. Eine Gedenktafel in der St. Nikolai-Kirche der dänischen Stadt erinnert bis heute an die früheste Fachautorin der Geschichte. Dort heißt es, sie war erfahren in der Astronomie.
Mit dem Blick auf Leben und Werk der Astroautorin Magdalena Zeger geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.